Hallo Nils.
Hallo Nikolai.
Ja, heute ist irgendwie ein komischer Tag, oder?
Ich finde ihn auch sehr komisch. Mal gucken, was er bringt.
Vielleicht ein gutes Buch?
Auf jeden Fall. Wir sehen gleich weiter.
Willkommen bei unserem ersten Live-Podcast, den wir haben, bei der Offlit.
In der Kunsthalle Brennerbohr.
Genau, wir hören hier im Hintergrund dementsprechend auch viele Menschen, die durch die Kunsthalle gehen und verschiedene Kunstwerke betrachten. Also hier bei der Offlit kann man wirklich viel sehen und erleben. Da war zum Beispiel gestern auch ein schöner Poetry Slam.
Unter anderem.
Und genau, wir beschäftigen uns heute aber bei Seitenblick mit dem Buch Heute ist aber ein komischer Tag, beziehungsweise Heute ist ein komischer Tag von Cornelius Palmer. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit einer Inhaltsbeschreibung. Ja?
Da bin ich ganz bei dir. Ich würde direkt mal anfangen wollen. Cornelius Palmer, Heute ist ein komischer Tag. Worum geht's? Im Grunde genommen ist es eine Art, man könnte schon fast sagen, Reisebericht über das, was er während seiner Recherchezeit erlebt hat. Und das alles spielt nicht irgendwo in der Zukunft, nicht irgendwo in der Vergangenheit, es spielt im Hier und Jetzt des Autors 2018 im Land Brandenburg, also in unserer Region.
Genau, und er hat sich gedacht, ich habe doch mal dieses Buch Die Wanderung von Theodor Fontane, so 5 Teile, in denen er die Mark Brandenburg beschreibt. Ich habe das gelesen und möchte ganz in seinem Sinne mal die Gegend erleben, möchte das Kleine zum Großen machen, das Große zum Kleinen, also betrachtet alles einmal. Und da entsteht so ein Mix aus so melancholischer Streifzug, humorvoll, feinsinnig. Und da sieht man, dass die Region einfach auf ganz unterschiedlichen Arten betrachtet wird, aber natürlich auch die Menschen darin.
Und nicht nur die Region, es geht auch ein wenig um Vergangenheit, um Zukunft, um Verständnis und verstanden werden. Und was das im Detail alles bedeutet, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Erstmal, Nikolai, die klassische erste Frage an dich. Wie hat es dir überhaupt gefallen?
Wie hat es mir gefallen? Also mein erster Eindruck war auf jeden Fall, es ist ein sehr, detailreiches Buch. Das heißt, ich hatte irgendwie sehr oft so den Eindruck, wow, hier wird wirklich sehr viel über die Menschen oder die Region beschrieben, die ich dann manchmal ja etwas viel fand oder manchmal nicht so ganz reingekommen bin, worauf er eigentlich hinaus möchte. Ich muss aber auch sagen, ich hatte sehr viele Momente, in denen dachte ich mir so, sehr cool. In diesem Moment sieht man einfach mal so ein politisches Statement oder wie Menschen auf eine unterschiedliche Weise auf Sachen blicken oder was für Schicksal es gibt. Und das waren Momente, die ich sehr cool fand, weil sie dann wirklich das Große im Kleinen gezeigt haben. Und wie war dein erster Eindruck?
Ich habe mich total in dem Buch verloren, verschiedene Weisen. Zum einen, das Buch beschreibt ja seine Reise, also Cornelius Palmer geht durch die Mark Brandenburg und beschreibt so seine Eindrücke. Und mich hat diese Reise irgendwie an Zuhause erinnert. Ich bin in der Stadt Brandenburg an der Havel groß geworden, bin geboren und groß geworden. Ich kenne auch entsprechend das Umland sehr gut. Und entsprechend habe ich mich bei einigen seiner Beschreibungen wirklich verloren, weil ich das Gefühl hatte, das kennst du doch. Und das ist, natürlich, da warst du doch auch schon mal und kennst du ja auch vielleicht irgendwoher. Und da habe ich mich tatsächlich wiedergefunden bis zu einem gewissen Grad. Dann allerdings hatte das Ganze den Deckmantel Theodor Fontane. Also er wollte eine Fontane-Reise, eine Fontane-Findung machen. Und da hat er mich dann leider doch ein wenig verloren, muss ich sagen, weil was dem Deckmantel von Fontane getragen hat, hat sich am Ende gar nicht so sehr als Fontane rausgestellt, wie ich das am Anfang gedacht hatte.
Ja.
Und was sich dann am Ende rauskristallisierte, war für mich mehr eine Wiederbelebung der Ostromantik, wenn ich nicht jetzt mal vorsichtig, die ich nicht unwillkommen fand, aber die mich unvorbereitet getroffen hat, weil das nicht der Start ist, mit dem dieses ganze Werk startet. Also mit dem es losgeht, mit dem er aufwartet. Von daher, interessant, aber hat auch einige Punkte, über die ich gleich sehr gerne nochmal im Detail reden wollen würde.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Also, was ich als erstes so großes Konzept hatte, was mich durch das ganze Buch begleitet hat, war dieses ganze Thema Heimat. Also am Anfang sagt Palmer auch direkt, dass für ihn Heimat nicht eine Frage der Vergangenheit ist. Also was ist hier alles passiert auf diesem Boden? Wo komme ich eigentlich her? Sondern er definiert es eher über die Zukunft. Für mich ist Heimat vielmehr eine Frage der Zukunft. Heimat sehe ich in dem, was mir bleiben soll, hoffentlich bleiben wird. Also dass er quasi in Zukunft schaut, was jetzt gerade, wo er sich jetzt gerade befindet. Und da hat er auch die Kritik daran, dass er sagt, gutes Leben gibt es nur in großen Städten. Und er sagt hier, die Heimat findet er bedroht, weil es gutes Leben anscheinend nicht überall geben soll. Du kannst was, du willst was vom Leben, dann bleibe bloß nicht in Mühlhausen, in Weißenfels, in Neuruppin. Genau, das fragt er sich, wann hat das angefangen und so weiter. Findest du, das ist auch ein Heimatgefühl, das du kennst, dass gesagt wird, okay, auf den Dörfern in Brandenburg zum Beispiel findest du jetzt nicht unbedingt das gute Leben, sondern eher in der Stadt? Oder was hast du da für einen Eindruck?
Es ist schwer zu beschreiben. Es gibt natürlich eine sogenannte Landflucht, die man nicht, sag ich mal, ausklammern kann. Allerdings ist Heimat hier noch was ganz anderes oder kann Verschiedenes bedeuten. Wenn wir das im Kontext des Buches sehen, haben wir auch verschiedene Heimatbegriffe gesehen.
Ja.
Er war auf einem Dorffest, hat verschiedene Leute kennengelernt, die in diesem wirklich kleinen, winzigen Dorf gelebt haben und aber eine tolle Gemeinschaft hatten. Und für die war das Heimat. Und er ist in irgendwelche Regionen gefahren, die dichter besiedelt waren, wo es auch wildeste Abenteuer gab. Und da war das für die Leute auch Heimat. Ich würde mal sagen, Heimat ist für jeden dieser Personen aus dem Buch was ganz Eigenes, Intrinsisches. Und ich muss dazu sagen, er hat diese Frage nach, was ist Heimat, hat er selbst nie beantwortet. Er hat quasi immer gesucht, was könnte Heimat sein, und hat verschiedene Antworten gefunden. Aber seine eigene Antwort hat er sich selbst nie abschließend gegeben. Von daher, ja, Heimat gibt es, aber in diesem Buch ist das ein wenig offener konstruiert, sodass jeder, der das liest, sein eigenes Heimatkonzept am Ende damit rausnehmen kann.
Ja, gleichzeitig dieser Zukunftsaspekt, ist es einer, bei dem du sagst, die Heimat darüber zu definieren, was eigentlich bleiben wird von dem, wo ich gerade bin. Ist das ein Heimatbegriff, den er ja auch am Anfang aufgreift? Ist das einer, mit dem du was anfangen kannst, oder ist das?
Na, es ist schwierig. Heimat nur auf Basis der Zeit und der Lokation zu beschreiben, ist mir ein bisschen zu dünn.
Ja.
Es ist ja auch das, was passiert war, das, was passiert, das, was kommen wird und das, was ich damit verbinde. Also alles, was um mich herum ist, muss ja auch Heimat sein, muss verbunden sein, um Heimat sein zu können. Er hat gleich am Anfang einen schönen Satz geschrieben, wo wir jetzt mit Zitaten um uns werfen, werfe ich das gleich mit ein. Die Vergangenheit, das ist die Zeit, in der ich nicht gelebt habe. Und da rührt für mich so ein bisschen mehr der Kern nach der Heimatfrage raus, weil er ist 84 geboren, das heißt also zu Ostzeiten noch, aber hat das nicht mehr aktiv mitbekommen, würde ich mal behaupten. Und da geht es eher um die Frage, ist der Osten meine Heimat, ist das, was wir Osten nennen, oder die Mentalität, die der Osten mitbringt, ist das ein Heimatgefühl, ist das Heimat, kann das Heimat sein? Ich habe diese Zeit nicht erlebt, kann sie trotzdem auf mich überspiegeln und Heimat projizieren? Oder ist das vielleicht grundlegend ein geprägtes Verständnis von Heimat? Und das finde ich eine interessante Frage, die ich aus der ostdeutschen Perspektive schwierig beantworten kann. Deswegen jetzt mal an dich, würdest du sagen, das spielt mit rein in diese Heimatfrage bei ihm oder bei dir auch vielleicht?
Ja, also auf jeden Fall, weil ich finde, Heimat als diesen Zukunftsbegriff zu haben, bedeutet ja für mich, dass ich eigentlich den Ort suchen möchte, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich lange Zeit sein möchte. Und dann habe ich ja auch an dem Ort die Erfahrungen gemacht. Also das, was passiert ist, das, was du gerade gesagt hast, was man gemacht haben wird, das ist ja an dem Ort, wo du deine Heimat suchst. Und dann gibt es natürlich Leute, die Heimat für sich so definieren, dass sie sagen, egal wo ich bin, solange die Leute um mich herum da sind, das ist dann für mich meine Heimat. Und dann gibt es andere, die das natürlich mehr über den Ort definieren. Genau, also ich finde, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass, also das Buch wurde ja 2018 veröffentlicht, da hatte ich doch den Eindruck, dass es nicht ganz so eine krasse Auseinandersetzung mit diesem Heimatbegriff gab, weil das ist ja schon etwas, was in den letzten Jahren sehr stark gepusht wurde, vor allem von so dieser rechten Seite, dass jetzt ein Heimatministerium auch geschaffen wurde vor vorletzte Regierung war das, glaube ich.
Ja, ich meine, ja.
Genau, und das sind ja Sachen, die könnte man noch mal stärker problematisieren, dieses Blut und Boden und so weiter Argument. Aber ich finde, auf der anderen Seite hat er auch immer wieder so diese Ansätze drin, dass er sagt, Heimat ist für ihn nicht unbedingt geknüpft an Blut und Boden, sondern dass er auch sagt, ja, es verstehen sich hier gerade alle, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen.
Da merkt man auch seine Suche ganz stark,
finde ich. Ja, genau.
Dieses Suchende, er schreibt auch sehr hörend, also er schreibt nicht wertend, er schreibt sehr, wie er es erlebt hat, sehr deutlich auf, gibt das relativ unreflektiert, also nicht komplett unreflektiert, aber verhältnismäßig unreflektiert wieder. Und da stellt sich mir auch immer wieder die Frage, ist das ein Reisebericht oder ist das Selbsttherapie? Weil er sagt zwar, er will Fontana folgen, aber er landet immer wieder eigentlich bei sich. Und das wirkt irgendwie unscharf, ist aber gleichzeitig auch wunderbar ehrlich, weil das der Versuch ist, über Brandenburg und Fontane sich selbst zu finden. Und diese Ecken, um die das Ganze geht, sind beim Lesen unglaublich schwer nachzuvollziehen.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man das mal ein bisschen durchgeht, dann passt das doch eigentlich ganz gut zusammen. Er ist in Dresden geboren, das muss man dazu sagen. Und als Journalist für die Süddeutsche Zeitung war es, glaube ich, ist er auch ganz gut herumgekommen. Jetzt kann man natürlich böserweise sagen, jeder Journalist strebt mal danach, irgendwann Autor zu sein. Damit will ich auch keinen Angriff wagen. Ist das vielleicht sein erster Versuch, ins Autorentum hinüberzutreten? Das würde ich gar nicht mal so sehr sagen, weil ich nicht daran glaube, dass das ein reiner Reisebericht ist, wie man ihn vielleicht lesen könnte, sondern eine Art Denkanstoß und nicht nur einen Denkanstoß für das Thema Heimat, sondern auch zu einem Thema, das wir hier vor ein paar Folgen hatten, nämlich das Thema der Osten.
Ja.
Und das ist die nächste Kategorie, die sehr häufig im Buch zu finden ist.
Ja.
Osten.
Und da fand ich einen Satz richtig lustig am Anfang. Also den fand ich sehr gut gelungen. Und zwar hat er gesagt, Fontane hat eben versucht, dass er der Mark, hier, das ist jetzt ein Zitat, einem in der Mark begegnen werde, das seien die Menschen, vorausgesetzt, dass du dich darauf verstehst, das rechte Wort für den gemeinen Mann zu finden. Durchreisende Journalisten verstehen sich heute zuweilen darauf, gemeine Worte für den rechten Mann in Brandenburg zu finden.
Ja.
Das fand ich einen sehr gelungenen Satz.
Seite 17 für alle, die das Buch haben.
Gut, dass du da Seitenzahlen noch dazu hast. Und auf jeden Fall hier, finde ich, hat er sich auf jeden Fall schon mal mit dem Journalismus auseinandergesetzt, was ich schon mal gut finde, weil das ja so eine Reflexionsebene ist, weil er ist ja selber Journalist, er beschäftigt sich selbst mit. Übrigens, seine jetzige Tätigkeit ist ja, dass er das Zeitressort Zeit im Osten leitet. Das finde ich auch nochmal so lustig, weil das ist ja genau diese Problematik. Und ich finde, die Journalisten sind auf jeden Fall schon mal diesen Schritt weitergegangen, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen nicht so diese rechte Bubble so riesig schreiben, sondern wir wollen uns auch noch genauer auseinandersetzen. Aber ich finde, dieser Schritt, den Osten nicht so, ich weiß nicht, so romantisierend, sondern irgendwie, ja, nochmal so einen anderen Zugang, so einen selbstverständlicheren Zugang einfach herzustellen, der ist irgendwie noch nicht gelungen, finde ich. Also das,
ja.
Ich habe immer noch den Eindruck, er schaut da auf eine besondere Gegend. Er ist wie einer, wie im Zoo, dass er sagt, okay, da ist die Person, das ist die Person, die ist. Aber es ist jetzt kein.
Und da steige ich mit dem nächsten Zitat von ihm ein. Das hast du sehr schön gesagt. Das greift wunderbar. Wir haben das nicht geplant. Also es ist alles sehr spontan. Ein schönes Zitat, Seite 167, für alle, die nachlesen wollen, in der Printversion. Urteile können sich ändern, wenn man Dinge nicht nur aus der Ferne und in Eile betrachtet, wenn man stattdessen dabei ist, mit Aufmerksamkeit.
Ja.
Das unterstreicht, es ist ein Crescendo des Buches. Also fürs genaue Hinschauen ist es toll. Also ein Zitat mit Gravitas und vielleicht auch die politischste Aussage des Ganzen, muss ich mal dazu sagen. Wie gesagt, du hast das schon richtig auf den Punkt gebracht. Er ist so ein bisschen wie der Beobachter für so ein Goldfischglas. er steht da und guckt sich das an, aber er ist die Person, die den Kopf ins Glas taucht und mittendrin statt nur dabei sein möchte.
Ja.
Man muss dazu auch sagen, er ist Ossi, im wahrsten Sinne des Wortes, ist er in Ostdeutschland geboren.
Ja.
Ob er sich als solchen identifiziert, wage ich zu bezweifeln, aufgrund der Aussagen dieses Buches und dieser Findungsphase dieses Buches. Ich glaube, er hat selbst sehr viele Perspektiven mitbekommen und gelebt, die nicht so klassisch ostdeutsch sind, was jetzt gar kein Vorwurf sein soll, im Gegenteil. Und dadurch bekommt diese ganze Thematik Osten auch eine ganz andere Perspektive durch ihn.
Ja.
An manchen Stellen, muss ich das allerdings auch dazu sagen, ein wenig zu romantisiert für meinen Geschmack. Er zieht durch die Dörfer und beschreibt seine Erlebnisse mit Leuten wie, ein Charakter wäre Schnieper, ein, ich sag mal, Unternehmer, ein Kleinunternehmer aus der Region, mit dem er durch die Gegend zieht und mit dem er quasi als ostdeutsches Ideal darstellt. Der Mann, der alles kann, der Mann, der alle kennt, der Mann, der überall seine Finger drin hat und aus nichts im Grunde genommen alles schafft und alles ist immer sozial und fair. Die Bratwurst und der Kaffee mit dem ganzen Menü kostet seit 20 Jahren 5 Euro und wird auch immer weiter 5 Euro kosten. Und er kümmert sich um die Leute und er kennt die Leute. Und diese Stereotype, genauso wie ein Pärchen, ein ostdeutsches Pärchen, was ihn dann bei sich übernachten lässt und wo er dann Bier trinkt und mit denen raucht und in Ruhe quatscht und über die vergangenen Zeiten redet. Genauso wie den Herrn von Knesebeck, den er dann beschreibt, der ein bisschen höher gestellt ist in der ganzen Kette und als, ich sag mal, wieder zurückgezogener, ein bisschen Perspektive erweitert. Trotzdem stellt er immer wieder dieses Bild davon, einer liebevollen Herzlichkeit, von einer, ich will nicht sagen Schnodderschnauze, aber von einer herausragenden sprachlichen Qualität, die dem Osten sehr inne ist und die er da auch sehr positiv darstellt, wenn er sie auch manchmal ein wenig kritisch beäugt, aber trotzdem sehr freundlich und sehr wohlwollend ihr gegenübersteht.
Ja, und ich finde, irgendwie in dieser Sprache ist natürlich oft dieses Sprachlose mit dabei.
Ja.
Also ich habe hier auch wieder ein schönes kleines Zitat. Und zwar ist da gerade eine alte Frau aus einem FKK-See, glaube ich, entstiegen.
Ja.
Genau. Und,
er schwimmt auf sie zu quasi und sie steigt gerade in den
FKK-See. Genau. Ja. Und die Alte könnte jetzt guten Tag sagen oder das Wetter kommentieren, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann stattdessen schaut sie weiter an und sagt und. Und dann ist er darauf, wie reagierst du in dieser Situation? Und, welches und? Und, wie ist das Wasser so? Und, waren Sie schon mal hier? Und, was machen wir jetzt gegen den Klimawandel, wenn das so weitergeht? Und, was gibt es bei Ihnen heute zu Abendessen? Und. Und dann, er ist überfordert und so weiter und erwidert einfach, ja. Zu meiner Überraschung nickt sie verständig und taucht ab.
Ja, das ist so ein schönes Beispiel dafür, aber es gibt noch ganz viele andere sprachliche Beispiele. Für mich ist dieser Charakter von Schnieper. Also es wird viel stereotypisiert leider.
Ja,
das muss ich auch sagen. Also er hätte mit den Erfahrungen, die er gemacht hat, garantiert auch andere Bilder zeichnen können, als die, die er gemacht hat.
Genau.
Aber er hat das sehr romantisiert dargestellt. Aber so der Charakter von Schnieper ist für mich der am authentischsten rüberkommt, weil ich glaube, dass Pollmer den hätte gar nicht so gut erfinden können, wie der da steht. Da gibt es einfach Dinge, der ruft ihn an, sagt, guten Morgen, Schnieper, bist du schon wach? Und er kommentiert, das Böse schläft nie. Und so eine Dinge, dieses klassisch liebevolle, doch sehr ostdeutsche, das hat er sehr schön dargestellt. Die grundlegende Frage, und das möchte ich immer an dich weitergeben, weil das müssten wir, glaube ich, gemeinsam besprechen. Das hatten wir im Kowalczuk-Folge schon gesprochen, warum. Ist das Buch ein kluger Kommentar auf den Osten oder doch ein westdeutscher Blick durch eine literarische Brille?
Oh, wow, was für eine Frage. Das ist ja schon eine literarische Qualität in der Fragestellung. Ich würde tatsächlich, einfach weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich betrachte das alles sehr gerne aus so einer ökonomischen und strukturellen Perspektive.
Richtig so, ja. Sehr schön.
Und da finde ich tatsächlich, dass das Buch eher Zweiteres ist, weil es sehr viele Umstände einfach komplett außen vor lässt. Also hier beispielsweise, wo du auf Schnieper eingegangen bist, er begegnet einem ungarischen Arbeiter und dann siehst du, wie er gerade irgendwie die Zeche geprellt hat, wie er auch irgendwie meint, ja, der ist, also irgendwie in einem Nebensatz steht dort, unterbezahlt und keine Ahnung, und das ist die Sprache nicht beherrschen und so weiter. Und du denkst die ganze Zeit so, ja, okay, woher kommt das denn eigentlich? Ja, daher, dass hier Menschen ausgebeutet werden, dass Menschen von außerhalb kommen, um für günstige Preise und so weiter. Also da sind ja so viele strukturelle Probleme einfach drin, die so in Nebensätzen eingetaucht sind, dass du gar nicht mehr verstehst, dass hier eigentlich strukturelle Probleme an der also vorliegen. Oder zum Beispiel auch Gabi und Reinhard.
Das ist ein schönes Beispiel, ja.
Genau, da beschweren sie sich darüber, dass die Firmen geschlossen haben und dann fragt Pollmer hier eben auch wieder Zitat, ist das Leben schön, Reinhard? Mensch, du fragst Sachen, Gabi, na, wir bemühen uns, Reinhard, wir können ja noch durchhalten, was denn sonst? Gabi, ja und Geld ist ja auch nicht alles wahr, Schnuffelchen.
Ja, das ist dieses, was ich mit der Romantisierung
genau
so meinte, ja. Er hat einen Blick auf den Osten, aber man merkt schon, also er will das auch romantisieren. Es ist so ein Blick von außen auf das, was sein könnte, was auch irgendwo da ist. Aber wie wir schon bei Kowalczuk gesehen haben, es gibt nicht den einen Osten, es gibt nicht die eine Perspektive des Ostens, es gibt nicht nur diesen einen Umstand von, die Leute helfen sich und sind freundlich zueinander und sind halt so herzlich, wie sie sind. Es gibt halt auch Hintergründe, die dahinter stehen und das verursachen und dann halt nicht so schön sind wie der eigentliche Umstand, dass das da ist, ne?
Ich fand den einen Satz mal total spannend, wenn man sagt irgendwie sozial schwach, genau. Man sagt ja sozial schwach zu Menschen, die wenig Geld haben. Und Hagen Rether, der Kabarettist, hat mal gesagt, ja, sozial schwach sind ja eher die viel Geld haben, die müssen ja gar nicht sozial sein, aber die wenig Geld haben, die müssen ja total sozial sein, weil sie sich gegenseitig die ganze Zeit unterstützen müssen. Und das finde ich eine total gute Umdrehung, so dass du ja diese soziale Stärke vor allem dann hast, wenn du so strukturell eigentlich leidest unter den ganzen Umständen.
Ich habe mir ein paar Fragen notiert, also ich habe gleich noch, ich weiß noch nicht, ob wir das im Zusatzteil machen, im Bonus-Track-Teil, oder noch in dem Teil eine Blitzfragerunde vorbereitet für dich, da kennst du mich ja. Die würde ich diesmal aber ein bisschen ausweiten. Ui. Für jetzt habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet, die sind ein bisschen tiefgreifender. Ich würde mal mit der literarischen Form anfangen, weil wir drehen uns immer wieder um dieses Ganze, er romantisiert, er stellt was dar und trotzdem hat das ganze Buch den Charakter eines Reiseberichts. Also jedes Mal, wenn ein neues Kapitel beginnt, hat man das Gefühl, ein neuer Tag, hier ist mal ein Lichtblitz aus dem Tag, hier ist mal ein Lichtblitz aus dem Tag, jetzt wird der Tag mit den Abläufen mal beschrieben. Passt die literarische Form zum Inhalt? Was glaubst du?
Ja, also würde ich jetzt einfach ganz spontan sagen, also weil er möchte ja das ausdrücken mit dem, dass er hier diese verschiedenen Orte Hopping gemacht hat und dass er jeden Ort einmal auf diese Form beschreibt, dass er die Personen schnell beschreibt. Und ich glaube, das ist auch die Art, mit der er das Ganze gemacht hat. Also wenn ich jetzt natürlich sagen würde, es geht um ein tiefgreifenderes Porträt von strukturellen Problemen und so weiter, würde ich sagen, naja, nicht so ganz der Form entsprechend. Aber ich finde, für das, was er ausdrücken wollte, finde ich jetzt die richtige Form. Was sagst du denn dazu?
Jetzt kommen wir nämlich zu meinem Punkt. Du hattest es war, glaube ich, bei Jean-Philippe Kindler, Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf, ein schönes Wort eingeführt, nämlich die Hybris.
So,
und jetzt, er schreibt immer Fontanes, Reisen, Wanderer, ich habe den Titel gar nicht hier, da müsste ich mal gucken, eine Sekunde.
Wanderung durch die
Mark Brandenburg, genau.
Das gibt es übrigens auch in der Fouquet-Bibliothek.
Das ist ein fünfteiliger Jahr Reisebericht, 1882 bis 62 bis 89. Und dieses Thema Hybris kommt mir beim Buchlesen immer wieder in den Kopf bei ihm.
Ja, auf jeden Fall.
Weil er steht da und dann hat er so eine Situation vor sich und beschreibt sie in seinem sehr trockenen Stil als Situation, die da eben passiert mit den Leuten, macht so eine kleine Perspektive da aus und plötzlich kommt Fontane um die Ecke mit einem, er schreibt ein Fontane-Zitat und setzt ans Ende eine Moral des Ganzen, des Kapitels. Und da ist der Punkt für mich erreicht, wo ich sage, manchmal habe ich das Gefühl, er will versuchen, Fontane nachzumachen, böse gesagt, oder das Gleiche wie Fontane zu machen, in kleinen Form, allerdings mit nicht politischer, aber romantisch-moralischer Hintergrundperspektive. Und da sage ich ganz ehrlich, mir gefällt die literarische Form da nicht, weil als Reisebericht, als künstlerischer Reisebericht ist mir das nicht formvollendet genug, als politische Darstellung ist es mir nicht konkret genug und als gesellschaftlichen Spiegel oder gesellschaftliche Darstellung ist es einfach zu willkürlich, weil er immer nur diese romantisierten Vorstellungen nimmt, immer nur dieses eine von schön und toll und nett. Da sind auch so eine Szenen bei dem Knesebeck zum Beispiel, wo die denn da bei dem bei dieser Hundepension sind und dann wird mit dem Namen Iris Berben da geworben und dann sieht man im nächsten Moment die Handwerker draußen sitzen, die da ein Bierchen trinken und die dann versuchen, da irgendwelche Landschaftssachen zu machen. Diese komplett seltsam konstruierten Momente, wo du dir denkst, was ist das gesellschaftlich?
Also was er irgendwie damit ausdrücken möchte, ist, dass es so ein Gewusel von ganz viel nebeneinander gibt. Aber ich finde es einfach schade, dass es dort zu wenig Klarheit einfach gibt.
Genau.
Also dass man nicht so ganz merkt, was möchte er eigentlich aussagen, sondern seine Aussage ist so, ah ja, okay, wir haben hier mal jemanden und dort dort ist jemand um die Ecke und der ist ein bisschen zu laut und die Person spricht wenig und die Person leidet gerade. Aber so, was eigentlich dieses gesellschaftliche Band ist, warum die Leute hier überhaupt alle an einem Ort sind und vielleicht sich auch mit diesem Heimatding beschäftigen, das kommt gar nicht vor.
Ja, das wird auch gar nicht so weit darauf eingegangen. Die Leute sagen, das und das hat mir damals besser gefallen, so geht's mir gut, so geht's mir schlecht. Und das lässt er teilweise einfach so unkommentiert stehen, was auch Teil seines Stils ist, das muss man auch dazu sagen. Also ich glaube schon, dass er das einfach als Beobachter so stehen lassen möchte, um eigene Denkanstöße anzuschieben. Allerdings ist es dann halt dann leider mehr in Richtung Reisebericht tendierend, was aber dem eigentlichen Konzept gar nicht so gut tut, finde ich, weil dann wieder das Thema Hybris für mich zu sehr hochkommt.
Ja.
Weil er dann zu sehr versucht, Fontane in den Vordergrund zu ziehen. Nächste Frage. Ich hab wirklich schöne Fragen. Es sei denn, du willst jetzt was dazwischen sagen, dann darfst du gerne zwischengrätschen.
Vielleicht machen wir noch zwei und dann steigen wir in die Bonus-Tracks ein.
Sehr gerne.
Ja.
Wir müssen ja auch noch bewerten, wie lesbar das Buch ist. Da haben wir auch noch unsere Skala.
Jawohl.
Da habe ich auch schon was so aufgeschrieben. Drei kurze Fragen. Die sind wirklich schön, deswegen, ich möchte sie loswerden. Das kann ich jetzt nur fragen, weil ich ja hier aufgewachsen bin und du musst es beantworten, weil du nicht hier aufgewachsen bist. Was macht Brandenburg für dich literaturwürdig?
Ui.
Und sag jetzt nicht Potsdam, weil das war im Buch nicht drin.
Du meinst jetzt ortsmäßig.
Nicht ortsmäßig, aber ortsmäßig natürlich, aber vielleicht auch gesellschaftlich, vielleicht auch menschlich. Das kannst du dir frei aussuchen.
Natürlich total viel. Also es ist ja immer die Frage, worauf du den Fokus setzt, was wir jetzt auch bei ihm kritisiert haben, dass wir nicht so ganz den Fokus wahrscheinlich gesehen haben. Also ich finde, Brandenburg hat natürlich super spannend einfach von dieser Geschichte her, dass du auf der einen Seite siehst, hier wird sich, also ich meine, wenn wir sitzen in Brandenburg an der Havel, ist ja total spannend, dass es durch diese Bundesgartenschau vor 10 Jahren ungefähr einmal so diesen kompletten Überzug gab von Brandenburg, nochmal so das herzurichten. Dann auf der anderen Seite haben wir auch viel Verfall oder viel ältere Industrie, die einfach brach liegt. Das finde ich, ist so ein schöner Fokus, auf den man sich anschauen kann. Also einfach, wir erschaffen das Neue und gleichzeitig haben wir so diesen alten Verfall. Ich finde, das hat so eine literarische Qualität, so Phönix aus der Asche quasi. gleichzeitig haben wir in Brandenburg total viel Natur, die so malerische Landschaften einfach ist. Also da kann man ja auch total viel sehen. Was ich total schön finde, ist einfach hier um die Ecke haben wir den Mühlendamm, das ist glaub ich,
ja.
Wo man mitten in der Stadt ist, also zwei Straßen weiter gehst du in die Hauptstraße und wenn du aber am Mühlendamm bist, siehst du schon Stadtgrenze mit Grashalm, mit allem Möglichen. Du bist so, hä, wie passt das zusammen? Und ich finde, das sind ja Sachen, die du nicht unbedingt in jeder Stadt hast oder überall. Und da finde ich das total schön, dass man diese Unterschiedlichkeit einfach sieht. Genau, also ich würde sagen, Brandenburg bietet total viel zum drüber schreiben.
Okay, schön. Also ich kann das nur bestätigen, aber als Kernbrandenburger finde ich natürlich tausende Kleinigkeiten, über die ich ewig dozieren könnte. also was man so, wenn man auch mit zunehmendem Alter durch die Stadt sieht, anders erlebt. Ich habe auch mal den Spaß gemacht, mit einer Landschaftsarchitektin und einem Ingenieur mal durch Brandenburg zu gehen. Mir bestimmte Sachen mal aus deren Perspektive erklären zu lassen, was historisch, warum, wie gebaut wurde und was auch aus moderner Sicht, wie so angepasst werden muss. Ich war auch mal mit einem Herrn von Denkmalschutz unterwegs, habe mir das angeguckt. Also was man erfährt über die Vergangenheit, über die Zukunft, über die Gegenwart, ist schon sehr erstaunlich. Von daher, man kann in Details ewig viele schöne Sachen sehen. Also finde ich auch viel literaturwürdig. Wir hatten darüber gesprochen, dass er viele Sachen aufmacht, die hintergründig sind, aber die er gar nicht so hintergründig beschreibt, was dann wieder den Reisebericht-Charakter bestärkt, was es am Ende ja aber auch nicht richtig ist,
ja,
weil er sagt ja selbst auch irgendwo, er versucht Fontane nachzulaufen, ist aber auf der Fontane-Suche, aber dann kann es kein Reisebericht sein und dann schreibt er aber Reisebericht, macht aber moralische Sachen mit drin.
Und dass auch irgendwie sehr wenig Fontane vorkommt.
Genau, dafür. Also das ist in jedem Kapitel mal ein Zitat drin und das ist so das Fontane. Und es kam auch zum Resümee nicht so wirklich ein Fontane-Bezug dazu zum Schluss. Nehmen wir jetzt mal einfach an, dass es als Reiseliteratur gedacht ist. Muss es dann politisch sein?
Nein. Also das muss es, finde ich, nicht unbedingt sein.
Aber es täte dem Buch hier nicht schlecht, wenn es das
genau,
wäre.
Genau, hier auf jeden Fall, weil er ja diese vielen Bezüge hat. Also ich meine, vor allem wenn du Menschen so immer wieder darstellst in diesen verschiedenen Situationen und wie du auch gesagt hast, dass unterschiedlichste Menschen auf unterschiedliche Art einfach hier in diesem auf diesem Gebiet sich unterschiedlich bewegen, dann muss es doch klar werden, woher kommt das denn eigentlich? Warum kann die eine Person denn vielleicht gar keinen Kontakt aufnehmen? Warum kann die nächste Person mit so vielen, warum ist sie vielleicht auch darauf angewiesen? Warum haben wir hier diesen Verfall und so weiter? Also das sind ja viele, viele Sachen. Oder dann haben wir natürlich auch noch eine super, also sehr, sehr reiche Person in diesem Buch, die, oder mehrere sogar, bei denen man sich fragt, wieso wird hier nicht der Bezug untereinander hergestellt? Und das, finde ich, wäre weniger Problem gewesen, wenn man sich wirklich irgendwie auf so eine Reise und okay, da sehe ich mal das und das und das. Aber er hat sich ja immer auf die einzelnen Menschen fokussiert und dann, finde ich, ist es ein bisschen wenig politisch geworden.
Ich fand es auch krass, er sagt so, er malt so ein Bild von hier im Osten sind wir noch alle gleich.
Ja.
Er zeigt auf einer Seite das Ehepaar, was so am Rande des Abgrunds steht, weil ihr ganzer Laden kaputt ist seit der Wende und sie nicht mehr richtig was machen können. Auf der anderen Seite hast du so, jemand hat eine eigene Hundepension aufgebaut für Promis und dann hat er irgendwie hier noch einen ganzen Schlosspark gekauft und alles. Also es waren schon recht interessante Perspektiven. Und da gebe ich dir recht, es ist einfach kein Reisebericht und für das müsste es ein wenig mehr kontextualisieren. Nicht politisieren, aber kontextualisieren. Das wäre mir wichtig gewesen. Aber man merkt schon, für wen er das Buch schreibt und das würde ich gleich in mein Abschlussresümee noch reintun, weil er schreibt das für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Ganz zum Schluss, vielleicht leitet das über, letzte Frage von mir. Welche Begegnung war für dich besonders präsent aus dem Buch?
Also ich glaube, dieses eben ältere Ehepaar war sehr prägnant, weil ich da nochmal diese, das fand ich wirklich gut zusammengefasst, nochmal diese bestimmte Art von Hoffnungslosigkeit, von Armut, von wie gehe ich jetzt gerade mit dem Leben hier um nach den Nachwendeerfahrungen. Und dann auf der anderen Seite natürlich diesen krassen Kontrast zu der Person mit dem Schloss und so weiter. Das, finde ich, ist so eine sehr, sehr krasser Kontrast gewesen, wo ich mir eben auch mehr gewünscht hätte. Aber das fand ich besonders politisch und präsent. Für dich?
Für mich war es das Dorffest, weil wir hatten ganz am Anfang diesen Heimatbegriff besprochen und er fängt ja auch irgendwie das Buch damit an, dass er nach etwas sucht. Also er will Theodor Fontane auf die Schliche kommen, er versucht das Ganze irgendwie in den Kontext von Fontane zu setzen und sucht aber eigentlich was ganz anderes hinter diesen ganzen Strukturen. Und dieses Dorffest war für mich, das hat so ein Heimatgefühl in dem Stil ausgelöst, wie er geschrieben hat, dass ich dachte, jetzt hat er, hätte das Kapitel da nicht abgebrochen, sondern weitergeschrieben oder weiter in dem Ort da verweilt, um zu schreiben. Ich glaube, er hätte den Heimatbegriff dort für sich gefunden, weil anhand dessen, wie er geschrieben hat, an dessen, wie das da passiert ist, wie das Dorffest so ablief, war das doch insgesamt eine sehr tiefgreifende Erfahrung, die ich auch aufgrund dessen, dass ich auch in der Region hier aufgewachsen bin, nachvollziehen kann und wo ich sofort wieder richtig Heimatgefühl hatte. Also dieses klassische Dorffest von, man baut auf, jeder hilft mit, jeder kriegt ein Bierchen in die Hand und dann wird hier nochmal ein bisschen gejodelt und alles. Dann ist das Fest und dann gibt es einen kleinen Wettbewerb und dann kriegt man hier nochmal jeder ein Bierchen und nochmal jeder ein Bierchen und dann steigt die Stimmung, man hat Spaß, dann macht man irgendwas Doofes, aber was Witziges, alle freuen sich drüber und am nächsten Tag trifft man sich wieder, alle sind gleich verkatert und dann geht es weiter und alles macht Spaß. Ja. Also es hat irgendwie schon so ein Heimatcharakter, den man auch vielleicht nur nachvollziehen kann, wenn man ländlicher aufgewachsen ist oder in dieser Region aufgewachsen ist. Und damit komme ich jetzt zum Schlussresümee, nämlich zwei Sachen, die mich sehr an dem Buch nochmal, die ich sage mal, hervorheben möchte. Das erste ist, wir haben jetzt gerade gesagt, es ist eine Ostperspektive aufgemacht worden. Und gleichzeitig ist es das nicht. Und das stört mich ganz extrem. Das hat mich im ganzen Buch genervt. Es geht immer um den Osten. Und hier war es ja früher so und schön und so. Und das, natürlich haben das die Leute gesagt und er hat das bloß wiedergegeben. Aber er hätte es ja auch anders darstellen können. Und was passiert? Er zeigt eine Ostperspektive, zeigt aber bloß einige Regionen im Land Brandenburg. Und das ist nicht der Osten. Punkt aus Ende. Gerade auch dieses Dorffest hat gezeigt, selbst wenn dieses politische Regime sich ändern würde, in dem Dorf würde nichts anders sein. Das würde alles noch genauso bleiben, wie es ist. Die leben so ab vom Schuss da, die Leute, die 1000 Einwohner, die da sind. Da könnte das politische Regime 6-mal ändern, die würden davon nichts mitkriegen. Die haben ihre eigenen Felder da, die haben ihre eigene Stelle da, die haben alles, die sind im Grunde genommen Selbstversorger, die auf nicht groß was angewiesen sind, die müssen nicht groß raus, um irgendwas zu besorgen. Und da ist mir zu sehr ein allgemeines Bild von was gezeichnet worden, was so gar nicht allgemeingültig stehen kann. Er hätte ein Bild von Brandenburg zeichnen können, aber nicht vom Osten. Und dann für ein Bild von Brandenburg war es aber zu sehr ostlastig und das hat mich sehr gestört. Und dann zum Schluss als Sache, ich fand den Stil, den er gewählt hat, dieses Beschreibende, sehr angenehm zu lesen, gleichzeitig aber auch manchmal zu, jetzt bin ich wieder vorsichtig mit dem Begriff, polemisch. Weil wir zum Beispiel diese politische Kontextualisierung oder die gesellschaftliche Kontextualisierung nicht hatten. Er hat es für eine bestimmte Personengruppe geschrieben, für Leute, die den Osten miterlebt haben, für Leute, die hier in der Region leben. Und für die Leute ist das geschrieben, habe ich das Gefühl, weil es mich emotional an einigen Stellen sehr angesprochen hat, von dem, was er geschrieben hat, weil ich da einen Bezug zu hatte. Und ich habe Kritiken gelesen von Leuten aus der Region und auch von Leuten, die nicht aus der Region sind. Die Kritiken der Leute aus dieser Region sind eher positiv über das Buch eingestimmt und spielen viel mehr in die Richtung, die er angibt, als die Kritiken der Leute, die nicht aus dieser Region sind oder nicht aus dem Osten, sagen wir es mal so. Also die Kritiken der Leute aus dem Westen ist eher so, ach, schon wieder ein Journalist, der versucht, Autor zu werden. Und die Leute, die hier aus dem Osten kommen, aus der Region kommen besonders, schreiben auch eigentlich eine schöne Darstellung von unserer Lebensweise hier. Was auch nicht so ganz zu 100% zutrifft, aber das ist mein Resümee. Und bevor wir jetzt zur Einschätzung kommen, vielleicht noch dein letztes Wort dazu.
Ja, das finde ich ist auch eine sehr gute Zusammenfassung. Also ich tatsächlich mit meinem weniger Osthintergrund als du. Ja, leider muss ich das ja immer wieder erwähnen, dass ich ja ursprünglich mal woanders geboren wurde. Im Westen.
Das böse, nein, nicht das böse Wort mit W. Au, Nikola. Ah. Sofort 20% aller Zuhörer verloren.
Nein. Und genau, ich würde auch viel mehr auf diese einzelnen Aspekte eingehen bei Polmer, weil ich tatsächlich diesen Hintergrund, den du gerade berichtet hast von, wie es sich anfühlt in der Region und so weiter, das sehr wenig teilen kann, weil natürlich macht sich für mich so diese ganze Perspektive auf, was sich vor allem bei mir bei Kowalczyk da eher gedanklich nachvollzogen hat, wo ich mich irgendwie eher aufgehoben gefühlt habe und hier halt eher weniger, weil ich dieses Kindheitsgefühl oder Jugend und so weiter nicht erlebt habe. Hm. Deshalb schätze ich mal, dass das vielleicht nochmal ein Unterschied ist, weshalb du das Buch auch nochmal auf so eine sehr persönlichere Ebene heben konntest.
Ja.
Und genau, da würde ich sagen, hat das mit den Kritiken das eigentlich auch sehr gut zusammengefasst.
Sehr schön. Lese-Schwierigkeitsgrad, Lese-Verständnis, unser Leserating. Wir hatten ja gesagt, 1 ist so sehr leicht zu lesen in Literatur und 5 ist so Hegel und drüber. Haben wir jetzt, glaube ich, letztes Mal festgelegt. Marx war uns dann doch ein bisschen zu simpel, wir sind gebildet. Nein, Quatsch.
weil wir bei Hegel Probleme haben, das Buch auszusprechen. Ja.
Phänomenologie des Geistes. Das ist immer noch schwierig. Phänomenologie des Geistes.
Verzeihung. Wow.
Ich habe es geübt, ich habe es wirklich geübt. Das war mir letztes Mal so peinlich, ich habe die Folge gehört und dachte, das kann doch nicht so ernst sein.
10-mal jeden Abend.
Also ich würde es auf einer Lese-Ranking-Skala bei uns zwischen 1 und 2 setzen.
Würde ich auch sagen. Gleichzeitig natürlich immer die Frage von der Perspektive von, was möchte ich eigentlich von einem Buch? Und da würde ich eben sagen, wenn ihr wirklich politische Inhalte wollt, wenn ihr so strukturanalytische Sachen haben wollt, so Sachbuch mehr, dann finde ich eben Kinderwüste zum Beispiel ist leichter. Wenn ihr aber sagt, hey, ich möchte so ein Buch, was ich mal an einem Nachmittag lese, was mir, was eher so nebenbei was Politisches behandelt, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall einfacher.
Ich setze mich jetzt fest, ich sage, es ist vom Schreibstil her eine 1. man kann super, ich würde sagen, man kann super nebenbei lesen, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt bei jedem Satz irgendwie tausendmal nachdenken musste, ist da jetzt eine versteckte Bedeutung hinter.
Ja, und ich glaube, das war sogar die Schwierigkeit, weil ich ja oft dachte, ich möchte in dem Podcast gerne so diese politische Ebene holen und das fand ich dann doch wieder sehr schwierig.
Ja. Ja, es genau. War auch nicht schwer, das vorzubereiten, aber das ist jetzt unser Resümee des Ganzen. Falls ihr noch nicht genug habt, es gibt noch einen Bonusteil, den nehmen wir hier gleich im Anschluss auf. Den könnt ihr natürlich gerne auf unserer Website zehnseits.de nachhören, indem ihr ein kleines Abonnement da lasst. Das wie viel kostet?
3 Euro im Monat, das also heißt 36 im Jahr. Ich glaube 3,50 ist es, wenn man das monatlich abonniert, aber 36 Euro, wenn ihr das fürs ganze Jahr holt. Also direkt fürs Jahr holen, ja.
Das ist Vergünstigungen, genau. Alles muss raus, Sale.
Genau. Nur noch diese Woche.
Das war's von uns für diese Folge. Wenn ihr mehr wollt, bleibt dran. Die anderen Folgen könnt ihr natürlich überall streamen, wo es Podcasts gibt. Wir sehen uns nächsten Monat wieder mit welchem Buch?
Dieses Mal geht es um das große Thema der Wehrpflicht. Das wird doch sehr spannend. Also, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde, so heißt das von Ole Nyman. Und da sind wir doch sehr gespannt drauf. Also, das heißt, schaltet nächsten Monat wieder ein, wenn die Fouquier-Bibliothek und Zehnseits den Seitenblick-Podcast wieder herausbringen. Das heißt, bis dann.
Bis dahin.